Ja, von mir auch einen gesegneten Morgen an diesem schönen Sonntag. Ja, ich wollte weitermachen mit der Predigt, die ich das letzte Mal nicht fertig geworden bin. Wir hatten im 12. Kapitel des ersten Buches von Mose die ersten drei Verse betrachtet. Und da soll es heute weitergehen. Im September hatten wir die ersten zwei Verse betrachtet, 1. Mose 12. Da ging es um das Vertrauen, das Abraham hatte zu Gott. Und es ging dann plötzlich um unser Vertrauen zu Gott. Wie kann Vertrauen wachsen? Wie kann Glauben wachsen? Glaubenswachstum, ein Wort, das alle kennen, aber wie wird es gelebt? Und letztes Mal im November hatten wir dann den Vers 3 angefangen. Ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Da ging es um die Frage, ob wir Israel Gutes wünschen und auf diese Weise etwas von dem Segen Abrahams abbekommen. Heute soll es um den letzten Teil von diesem dritten Vers gehen. In dir sollen alle Familien der Erde gesegnet sein. In euren Übersetzungen, übrigens auch in meinen, steht hier nicht Familien, sondern Geschlechter. Ja, wer hat noch ein anderes Wort?
Völker.
Völker, jawohl.
Sippen.
Ja, Sippen kommen schon ganz nah an Familien ran. Im Grundtext steht tatsächlich Familien. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Abraham konnte wirklich glücklich sein. Er war einem lebendigen Gott begegnet. Und dieser hatte ihn nicht fertig gemacht, weil er vorher Götzendiener war, sondern ihn mit Segen geradezu überschüttet. Er sollte nicht kinderlos bleiben, sondern aus ihm sollte eine große Nation werden. Alle, die ihn segnen würden, sollten gesegnet sein. Welch eine Hervorhebung! Welch ein Privileg! Und alle, die ihn verfluchen würden, sollten verflucht sein. Welch ein Schutz! Und wir wissen, dass dieser Segen für die nächste Generation von Gott bestätigt wurde. In 1. Mose 26, 3 bis 5 sagt Gott dem Sohn von Abraham, dem Isaak: Halte dich als Fremder auf in diesem Land, und ich werde mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinen Nachkommen werde ich alle diese Länder geben, und ich werde den Schwur aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich werde deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und deine Nachkommen alle diese Länder geben. Und mit deinen Nachkommen werde ich segnen alle Nationen der Erde, weil Abraham meine Stimme gehorcht und meine Vorschriften gehalten hat, meine Gebote, meine Ordnungen und meine Gesetze. Er war der Sohn von Abraham, Isaak. Der Segen Abrahams ging also auf Isaak über. Nicht auf die anderen Söhne von Abraham, er hatte noch mehr. Ismael, Simran, Jokshan, Medan, Midian, den kennen wir, Midianiter, ja? Jishbak und Schuach. Alle das, diese sieben weiteren Söhne, waren alle Söhne Abrahams. Aber sie bekamen nicht den Segen Gottes. Ja, und wie ging es dann weiter mit Isaak? Isaak durfte auch den Segen Gottes weitergeben. Allerdings nur an einen Sohn, an einen von seinen beiden Söhnen. Und das war ein Drama ohnegleichen. Warum? Isaak hatte einen Lieblingssohn, den Esau. Aber Gott hatte eine andere Vorstellung davon, wem er den Segen geben wollte. Es sollte Jakob sein. Warum? Weil Jakob ein gesitteter Mann war, der bei den Zelten blieb. Er war der Kultiviertere, der Sesshaftere. Solche Menschen lieben meistens Lesen und Schreiben und beschäftigen sich mit heiligen Dingen. Eine Bibel gab es damals noch nicht, aber die Geschichten von der Schöpfung, dem Sündenfall, der Sintflut und der Sprachenverwirrung waren bereits aufgezeichnet auf Tontafeln. Auch Abraham, sein Großvater, und Isaak, sein Vater, hatten ihre Erlebnisse mit Gott auf Tontafeln geschrieben. Das war seine Welt. Das war die Welt Jakobs. Und die Welt Esaus? Er war ständig mit Pfeil und Bogen unterwegs. Weil Isaak gerne Fleisch von wilden Tieren aß, war Esau sein Lieblingssohn. Aber er war auch ein Hallodrier, heiratete heidnische Mädchen aus der gottlosen Nachbarschaft und machte mit ihnen das Leben von Isaak und Rebekka schwer. Solche Typen sind meist auch keine Bücherwürmer. Das Lesen fällt ihnen schwer. Die Tontafeln hat er sicher als Kind von seinem Vater vorgelesen bekommen. Aber der Gott mit dem Namen Jahwe, der darin vorkam, hatte keine bleibende Spur in seinem Leben hinterlassen. Er lebte nicht mit Gott. Deshalb ließ Gott es zu, dass Rebekka mit einer List den Segen Gottes für ihren Lieblingssohn, den Jakob, zugesprochen bekommen hat. Jakob seinerseits segnete dann alle seine 12 Söhne. Und aus diesen entstand dann das Volk Israel. Die Segenslinie geht also von Abraham auf das Volk Israel über. In unserem Text, 1. Mose 12,3, heißt es, dass in Abraham alle Familien der Erde gesegnet werden. Alle Familien der Erde, das ist eine größere Dimension. Nicht nur, dass wir jetzt den Namen Abraham durch Israel ersetzen, sondern es geht hier um die ganze Erde. Die ganze Erde soll gesegnet sein wegen Israel? Ist sie das? Können wir vielleicht auch einen Segen durch Israel? Da muss ich jetzt irgendwas überschlagen haben. Einen Moment. Ah ja. Ja, der Segen, den wir heute von Israel haben, der ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, gewaltig. Die meisten, ja, prozentual von den Nobelpreisträgern sind Juden. 23% aller Nobelpreisträger sind Juden. Wissenschaftlich hat uns das Volk Israel sehr viel gebracht. Und auch Erfindungen, zum Beispiel die Cherry-Tomate, wer kennt sie nicht? USB-Stick, Babysense, das ist eine Matte oder eine Decke, auf die man das Baby legt. Und wenn irgendwelche Ungereimtheiten beim Atmen oder im Herzschlag auftauchen, dann schlägt diese Decke Alarm. Das Solarfenster, Sicherheitstür, der 3D-Drucker, die Tröpfchenbewässerung, die 80% des Wassers spart, und dann die Kapselendoskopie. Man muss nicht mehr in die Narkose und einen Schlauch schlucken, sondern man schluckt einfach eine Kapsel, in der ist ein mini kleiner eine kleine Fernsehkamera und ein Funksender, und der Arzt kann dann am Bildschirm schön verfolgen, wie es im Darm aussieht, ob da irgendwas Unschönes drin ist. Tolle Erfindung. Können wir vielleicht auch einen Segen durch Israel in der Vergangenheit erkennen? Ja, natürlich. Die Bibel. Die Bibel, zumindest im ersten Teil, das Alte Testament, wurde durch das Volk Israel erhalten und überliefert. Jahrtausende. Das muss man sich vorstellen. Dieses kostbarste Buch aller Bücher. Gott hat beim Volk Israel eine große Ehrfurcht vor diesem Buch bewirkt. Dadurch wurde es sehr genau überliefert. Man schrieb es von Hand. Und wenn ein Buchstabe ungenau oder unleserlich war und es nicht mehr korrigiert werden konnte, musste die gesamte Rolle verbrannt werden. Weil man wollte keinen falschen Buchstaben in den Büchern haben, in den Rollen. Und wir wissen tatsächlich, dass es so ist, dass diese Überlieferung wortwörtlich genau überliefert worden sind. Das, was wir heute als Grundtext im Hebräischen haben, stimmt mit dem, was man damals geschrieben hat, überein. Warum weiß ich das? Ja, die Juden, wenn sie 200, 300, 400 Jahre eine Tora-Rolle lesen und irgendein Buchstabe unleserlich wird, was machen sie dann mit dieser Rolle? Damit von ihr nicht abgeschrieben wird und dieser Buchstabe dann fehlt, wird die ganze Rolle begraben. Es gibt richtige Friedhöfe, abgeteilt von den Friedhöfen, wo die Menschen begraben sind, wo nur Tora-Rollen begraben sind. Und man weiß es deshalb, weil man eine Rolle gefunden hat, die 200 Jahre vor Christi geschrieben worden ist. Die Jesaja-Rolle in Qumran. Ich habe sie hier. Das ist eine Replik. Ja. Die Buchstaben, die sind vielleicht nicht mehr so gut leserlich, aber wenn man es genau liest, fehlen nur ein paar Striche. Und diese Striche sind das Und bei uns. Man hat damals noch keine Punktierung gehabt. Das heißt, man wusste nicht, wann der nächste Satz beginnt. Es gab keine Punkte am Schluss des Satzes. Man hat deshalb immer den nächsten Satz mit Und begonnen. Das ist auch das Geheimnis, warum wir im Alten Testament ständig lesen und das und das und das und das, ja? Zwar ungefähr 300 nach Christi wurde die Punktierung eingeführt, auch im Hebräischen, durch einen Doppelpunkt. Und dann hätte man alle uns weglassen können. Aber aus Ehrfurcht vor diesem Wort hat man sie gelassen. Und so haben wir sie heute noch. Wir haben also einen Punkt und noch ein Und. Doppelt gemoppelt. Ja, und so fehlen in der Jesaja-Rolle, die gefunden wurde in Qumran, ein paar diese Uns. Mehr nicht. Sie ist wortwörtlich überliefert. Oder nein, das, was wir haben, ein Grundtext, ist wortwörtlich überliefert. Denn das wurde abgeschrieben von genau demselben Original wie diese Jesaja-Rolle. Ja, aber der Segen, den wir durch Israel haben, der geht noch weiter, noch viel weiter. Im Volk Israel sind auch viele bedeutende Männer geboren worden. Der für uns bedeutendste ist Rabbi Jeschua ben David. Das war jetzt sein hebräischer Name. Er lächelt schon. Wir sagen ganz einfach zu ihm: Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ja, der Sohn eines Menschen, nämlich der Sohn Marias. Deshalb nannte sich Jesus auch der Menschensohn. Maria war keine Deutsche und auch keine Afrikanerin, keine Asiatin, sie war Israelitin. Vielleicht war sie sogar Jüdin, also vom Stamm Juda abstammt. Ihre Verwandte Elisabeth war verheiratet mit einem Leviten. Also die Bibel lässt das offen, ob Maria vom Stamm Juda abstammte. Aber Josef, der Jesus adoptierte und damit rechtlich sein Vater war, er war aus jüdischem Haus, und zwar aus hohem jüdischen Haus. Er stammte von König David ab. Deshalb nannten ihn der blinde Bartimäus, auch Jeschua ben David, erbarme dich meiner, und nicht Jeschua ben Josef. Oder wie er oft dann im Neuen Testament auch heißt, von seinen Gegnern genannt, Jeschua Hanotzri, Jesus der Nazarener, Nazareth, Nozeret, ja. Hanotzri, der Nazarener. Ja, König David stammte seinerseits von Juda ab. Gehen wir zurück zu dem Segen, den Jakob seinem Sohn Juda gegeben hat, so wird einiges klar. Wir schlagen 1. Mose 49 auf. Das ist der inhaltsreichste Segen, den Jakob seinen Söhnen gab. Ich lese vor. Juda, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters niederbeugen. Juda ist ein junger Löwe, vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg. Bis der Shiloh kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen, an die Edelrebe des das Junge seiner Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Vor allem der zweite Teil ist eine direkte Prophetie auf den Messias. Einen Moment. Herrscherstab, das Zepter soll nicht von Juda weichen. Alle Könige vom Südreich Juda waren aus dem Stamm Juda. Und dann diese Esel und Eselsfüllen. Wir wissen, Jesus ist auf einem Eselsfüllen in Jerusalem einmarschiert. So hat er sein Königtum begonnen. Ja, und dann dieser Shiloh. Wer ist dieser Shiloh? Die Kommentatoren zu diesem Text sagen, mit Shiloh ist Jesus gemeint. Und ich kann das nur bestätigen. Denn der Messias wird in Jesaja 9, Vers 5 auch Friedensfürst genannt. Und Friede heißt auf Hebräisch Shalom. Bei Abkürzungen wird vor allem im Aramäischen das M oft weggenommen. Und das A ist wie E, I, O und U ein Vokal. Und den gab es damals noch gar nicht als geschriebenen Buchstaben. Man konnte ihn ersetzen durch ein I. Und so entstand leicht durch Shalom Shiloh. Wie dem auch sei, der Messias soll jedenfalls über alle Völker herrschen. Nein, das steht eigentlich nicht da, sondern ihm gehört der Gehorsam aller Völker. Eine eigenartige Formulierung. Das hört sich fast so an, wie eigentlich gehört ihm der Gehorsam aller Völker. Das heißt, sie sind ihm nicht gehorsam, aber sie sollten gehorsam sein. Jesus Christus hat ein verborgenes Königreich auf der Erde ausgebreitet, mitten unter den Völkern. Natürlich nehmen die Herrscher der Völker dieses Königreich wahr. Ihr Gewissen sagt ihnen vielleicht auch, dass sie eigentlich zu Jesus stehen sollten, aber sie tun es nicht wirklich oder entscheiden sie sich sogar bewusst gegen ihn. Es ist dieses verborgene Königreich Jesu Christi, das in diesem Vers gemeint ist. Und genauso ist es im 1. Mose 12, 3 gemeint. In dir sollen alle Familien der Erde gesegnet sein. Der Segen Abrahams, Isaak und Jakobs soll auf die ganze Erde ausgedehnt werden. Die Gemeinde, Jesus, sein verborgenes Königreich, das sind die Familien auf der Erde. Hier im Text steht im Grundtext tatsächlich Familien. Der Ausdruck Geschlechter wäre im Hebräischen Dor. Hier aus einem Wörterbuch, Hebräisch-Deutsch. Und hier der Ausdruck Familien. Einmal in der Einzahlform und dann in der Mehrzahlform. Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Kapitel 12, hier in lateinischen Buchstaben und dann Vers 3. Der fängt hier an und hört hier auf. Hebräisch schreibt man von rechts nach links, nicht von links nach rechts. Ja, und hier suchen wir jetzt das zweitletzte Wort. Familien oder Geschlechter. Und mal schauen, was dieses Wort hier ist es. Ja, ganz klar, Familie. Nach dem Wörterbuch. Und zwar in der Mehrzahlform. Dor sieht ganz anders aus. Warum steht hier Familien? Das habe ich mich gefragt. Zweifelohne ist der Ausdruck Familien viel persönlicher. Wir sagen im Deutschen familiärer als der Ausdruck Geschlechter. Eine Familie ist ein Kreis von Menschen, die normalerweise immer zusammenhalten. Und zwar über Generationen. Man duzt sich, man ist sich nicht fremd, man vertraut sich gegenseitig, man hilft sich gegenseitig, ohne vom anderen Hilfe zu erwarten. Ist es nicht genauso in Gemeinden? Innerhalb des Leibes Christi, ja sogar weltweit, indem wir zum Beispiel für verfolgte Christen beten. Neulich hat ein Missionar erzählt, dass er in Südamerika alleine auf einem Bahnsteig stand und auf seinen Anschlusszug gewartet hat. Aus Langeweile hat er ein Lied leise vor sich hergepfiffen. Welch ein Freund ist unser Jesus? Da plötzlich hat jemand mitgepfiffen. Und dann haben sie sich bekannt gemacht. Er ist eingeladen worden und hat schließlich erst nach ein paar Tagen den Anschlusszug genommen. Er erzählte, das Vertrauen war vom ersten Moment da, wie in einer Familie. Das macht Jesus. Nur er kann solches Vertrauen schaffen, weltweit. Wir sagen auch Bruder und Schwester zueinander, wie in einer Familie, weil wir alle einen gemeinsamen Vater haben, nämlich den Vater im Himmel. Als ich einmal einen Arbeitskollegen mit ihm über Jesus und dann auch über die Gemeinde geredet habe, da hat er erzählt von einer Fernsehreportage über eine amerikanische Gemeinde. Und die Christen dort hat der Reporter ziemlich fertig gemacht. Er sagte belustigt, die nannten sich alle Brüder und Schwestern. Ist das in eurer Gemeinde auch so? Ja, natürlich, habe ich gesagt. Wir haben alle zusammen den Vater im Himmel. Da hat er erst recht gelacht. Aber als ich ihm dann vom Vertrauen erzählt habe, das wir in unserer Gemeinde haben, da hat er nicht mehr gelacht. Das können sich viele gar nicht vorstellen. Jesus sprach immer wieder vom Königreich Gottes, dass es bald kommt. Und er verglich es mit Dingen und Situationen wie wachsender Samen, Senfkorn, Sauerteig, ein Schatz im Acker, Perle, wie ein Netz. Ja, und dabei meinte er natürlich immer seine weltweite Gemeinde, die kommen würde an Shavuot, an Pfingsten, 32 nach Christi hat sie auch dann tatsächlich begonnen, die weltweite Gemeinde, als die Jünger den Heiligen Geist bekamen und 3000 Menschen auf einmal gläubig wurden. Da an Pfingsten entstand die Gemeinde Jesus, dieses verborgene Königreich. In Galater 3, 7 bis 9 steht, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Die Schrift voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde, kündigte Abraham diese gute Botschaft an. in dir werden alle Nationen gesegnet werden, die aus Glauben sind. Das ist die Gemeinde Jesus. In den Versen davor, in Galater 3, geht es um die Gemeinde Jesu im Gegensatz zu denen, die Gesetzeswerke tun. Also wieder zurückfallen in die jüdische Gesetzlichkeit. Abrahams Kinder sind demnach nicht die gesetzlichen Juden, sondern die Gemeinde Jesu. In Johannes 8, 39 macht Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern klar, dass sie in Wirklichkeit gar keine Kinder Abrahams sind, denn sonst würden sie die Werke Abrahams tun. Und was ist das Werk Abrahams gewesen? Sein Glaube. Aber die Gemeinde Jesu, das sind die wirklichen Kinder Abrahams. Bin ich ein Sohn Abrahams? Ich fühle mich manchmal gar nicht so. Seid ihr Kinder Abrahams? Ja, durch den Glauben sind wir es. Wenn wir Gott glauben, wenn wir vertrauen, dass er uns von unserer Schuld befreien kann, und in diesem Vertrauen ihm unsere Sünden bringen und ihn um Vergebung bitten und unser Leben Gott anvertrauen, dann sind wir tatsächlich Glaubende im Sinne der Bibel. Dann sind wir Kinder Abrahams. Ein paar Verse weiter in Johannes 8 sagt Jesus: Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Der Tag Jesu. Damit ist der Tag gemeint, auf den Jesus während der 3 Jahre Rabbitätigkeit die ganze Zeit hingearbeitet hatte. Sein Ziel war die Erlösung der Menschen von der Sünde. Und damit ein Beginn der weltweiten Gemeinde Jesu. In dir sollen alle Familien der Erde gesegnet sein. Über diesen Satz Gottes konnte sich Abraham wirklich freuen. Das war eine grandiose Prophetie. Größer konnte sie gar nicht sein. Und der Beginn der Gemeinde Jesu war auch grandios. An Pfingsten kamen, wie gesagt, 3000 Menschen zum Glauben. Und laut Apostelgeschichte 4, nach der zweiten Rede von Petrus, ein paar Wochen später nochmal 2000 Personen. Dann ging das Evangelium nach Samaria und anschließend ins ganze Römische Reich. Damals hatte das Straßennetz der Römer die größte Ausdehnung und die junge Gemeinde wurde verfolgt und die Verfolgten mussten ständig das Weite suchen. Und so verbreitete sich das Evangelium blitzartig. Die ersten Missionare kamen schon in den nächsten Jahrhunderten zu den Germanen, unseren Vorfahren. Stellt euch mal vor, sie wären nicht gekommen. Dann würden wir immer noch Wotan, Donar und diese vielen anderen ausgedachten germanischen Göttern angstvoll dienen. Denn davon war kein einziger barmherzig oder gnädig oder sogar liebevoll. Wir können wirklich dankbar sein, dass Gott die Gemeinde Jesu in der Geschichte der Menschheit und das schon vor 4000 Jahren vorgesehen hat. In dir sollen alle Familien der Erde gesegnet sein. Wir dürfen in dieser Zeit der Gemeinde leben, in der sogenannten Gnadenzeit. und dürfen unter diesem besonderen Segen Abrahams stehen. Amen.